Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt über König David. Ich hatte in der letzten Predigt so einiges bereits schon über König David sagen können. Und wir hatten gesehen, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das ist sehr wichtig zu begreifen. Nicht, weil er sündenlos gelebt hätte, nicht, weil er keine Fehler gehabt hätte. Wie wir bereits schon gesehen haben, hatte er ein großes Problem, unter anderem im Hinblick auf seine Sicht, was Krieg anbelangte. Und sein ganzes Leben hindurch musste er Lektionen lernen. Gott musste ihm Lektionen beibringen, warum Kriegführung falsch ist. Und wir hatten bereits einiges schon in der letzten Sendung mitbekommen. Und ich werde heute näher darauf eingehen und auch in den weiteren Folgen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass König David jemand war, der sich bemühte, Gott zu gehorchen, so wie er Gott verstand. Nun, einiges hatte er nicht verstanden, zumindest nicht im Anfang seines Lebens. Er war in einer Umwelt groß geworden, wo Kriegführung gang und gäbe war. Und niemand stellte sich die Frage, ja, ist es überhaupt richtig, Krieg zu führen? Darauf werden wir heute noch eingehen. Und schauen Sie, nur wenn Gott uns etwas offenbart, können wir auch demgemäß dann leben. Und heute haben wir auch viele Probleme, die wir uns selbst schaffen, weil wir einfach in unserem eigenen Leben nicht erkennen, nicht erkennen wollen, nicht erkennen können, warum gewisse Dinge falsch sind. Aber was David hatte, war ein Herz, das willens war, Gott zu gehorchen, das willens war, zu bereuen, wenn er erkannte, dass er bereuen musste. Er hat nicht versucht, dann irgendwie seine Fehler zu rechtfertigen, zu sagen, so will ich das aber machen und mich kümmert nicht, was Gott dazu sagt und mir kann keiner etwas dazu sagen und mir kann keiner da irgendwie ein Verbot aussprechen. Nein, David war anders. David war jemand, der sich bewusst war, er musste Gott gehorsam sein. Und wir werden heute in dieser Predigt sehen, wie das auch in gewisser Weise zum Ausdruck kam. Nun gut, David hatte das Problem und Gott würde mit diesem Problem umgehen und würde ihm mehr und mehr zeigen, warum seine Einstellung dem Krieg gegenüber verkehrt war. Nun, wir werden uns jetzt weiter mit der Lebensphase von David beschäftigen, der vor Saul floh. Denn Saul wollte ihm ans Leben. Und so lesen wir nun in 1. Samuel Kapitel 23 eine missverstandene Stelle. Missverstanden von vielen, die nicht begreifen, was hier eigentlich geschieht. 1. Samuel 23, angefangen in Vers 1. Und es wurde David angesagt, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und berauben die Tennen. Vers 2. Und da befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin und du wirst die Philister schlagen und Keila erretten. Aber die Männer bei David sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und wollen nun hinziehen nach Keila gegen das Heer der Philister. Und er befragte David wieder den Herrn, und der Herr antwortete ihm, auf, ziehe hin nach Keila, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und so zog David mit seinen Männern nach Keila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihnen ihr Vieh weg und schlug sie hart. Und so errettete David die Leute von Keila. Aber jetzt lesen wir weiter in Vers 8. Und Saul, der hatte jetzt erfahren, dass David in Keila war, Saul ließ das ganze Kriegsvolk aufrufen, zum Kampf hinabzuziehen nach Keila, damit sie David und seine Männer belagerten. Und jetzt wird es interessant. Als David merkte, Vers 9, dass Saul Böses gegen ihn im Sinne hatte, da sprach er zu dem Priester Abiatar, bringe den Ephod her. Der Abiatar, der hatte sich ja zu David gewandt, der war dem Saul entflohen, hatte den Ephod mitgebracht. Und David sprach, Vers 10, Herr, Gott Israels, dein Knecht hat gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu ziehen, um die Stadt zu verderben, um meinetwillen. Werden mich die Bürger von Keila übergeben in seine Hände? Und wird Saul herabkommen, wie dein Knecht gehört hat? Das verkünde, Herr, Gott Israels, deinem Knecht. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Vers 12. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer übergeben in die Hände Sauls? Und der Herr sprach, ja. Und da machte sich David auf, samt seinen Männern, etwa 600, und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Und als nun Saul angesagt wurde, dass David aus Keila entronnen war, da stand er ab von seinem Zuge. Wir sehen hier etwas sehr Interessantes. Zunächst einmal, David entfernt sich von dieser gefährlichen Situation. Er hatte gegen die Philister gekämpft, war aber jetzt nicht willens, gegen Saul zu kämpfen. Und da hat er sich dem Saul wiederum entzogen. Nun, Gott hat David gegenüber verkündigt, dass die Männer ihn ausliefern würden. Und deswegen hat dann David sich entschlossen, aus Keilah abzuziehen. Lesen wir weiter in Vers 25 im gleichen Kapitel. Und als nun Saul hinzog mit seinen Männern, David zu suchen, wurde es David angesagt. Und er ging zu dem Felsen hinab, der in der Wüste Maon ist. Und als das Saul hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Und Saul ging auf der einen Seite eines Berges, David mit seinen Männern auf der anderen Seite des Berges. David aber eilte, Saul zu entgehen, während Saul samt seinen Männern David und seine Männer umstellte, um sie zu fangen. Aber es kam ein Bote zu Saul und sprach, komm eilends, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Und da ließ Saul davon ab, Vers 28, David nachzujagen und zog hin den Philistern entgegen. Und da nennt man den Ort Sela Machlekot, vermutlich der Trennungsfelsen. Auch hier sehen wir wieder, als David sich bemühte, dem Krieg, dem Kampf zu entgehen, griff Gott ein. Und hier wurde es jetzt dem Saul angesagt, hier die Philister, die machen böse Dinge, du musst dich jetzt um die kümmern. Aber Gott griff ein, wiederum, um David zu beschützen. Schauen Sie, das sind gewisse Prinzipien, auf die es mir zunächst einmal ankommt, dass wir die verstehen. Immer wenn David zum Schwert griff, hatte er die Konsequenzen zu tragen. Aber hier griff er eben nicht zum Schwert, zumindest was Saul anbelangte, und wurde von Gott beschützt. Aber wir sehen auch, dass obwohl er für die Leute von Keilah eingetreten war, die ihn gleichwohl ausliefern würden, also große Dankbarkeit für Davids Handeln im Krieg war keineswegs gegeben. Aber die Frage, die jetzt wichtig ist zu begreifen, wie konnte David sündigen? Denn wir gehen davon aus, dass Töten im Krieg Sünde darstellt. Wie konnte David sündigen, wenn er doch dem Wort Gottes gemäß die Philister angriff? Denn hatte ja Gott befragt und hatte ja gefragt, soll ich dann die Philister angreifen? Und Gott sagte, ja, tue dies. Nun, das ist eine sehr wichtige Frage. Eine Frage, die uns auch erklärt, wie es überhaupt mit diesen Stellen im Alten Testament, was die Kriegführung anbelangt, wie man die verstehen muss. Zunächst einmal, was wir hier sehen, ist Folgendes. David fragte Gott nicht, ist es für mich richtig, überhaupt Krieg zu führen? Diese Frage stellte sich keineswegs. David fragte Gott, ist es für mich richtig, diesen Krieg zu führen? Diesen Kampf, soll ich diesen Kampf ausfechten? David hatte nach wie vor den Ehrgeiz, den Willen, Krieg zu führen. Ganz allgemein. Nicht gegen Saul, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, aber ganz allgemein. Und so fragte er Gott, soll ich diesen Kampf führen? Und Gott sagte, ja. Nun, warum sagte Gott ja? Warum sagte Gott jetzt nicht in diesem Augenblick, nein, David, es ist falsch, Krieg zu führen, hör auf, Krieg zu führen? Weil David dies in diesem Augenblick noch nicht begriffen hätte. Das war noch zu früh für ihn. Eine solche Erkenntnis, Moment, Krieg führen ist falsch? Das kam noch nicht in seinen Sinn. Dazu brauchte es weitaus mehr Lektionen. Nun, wir haben einen Artikel veröffentlicht auf unserer Webseite auf Posten stehen. Frage und Antwort, Kriegsdienst, Verweigerung. Und in diesem Artikel haben wir die Frage gestellt, welche biblischen Gründe untersagen einem Christen den Dienst an der Waffe? Und wir gehen da auf viele Gründe ein. Und ich würde Ihnen vorschlagen, diesen Artikel noch einmal zu lesen, falls Sie ihn seit längerem nicht mehr gelesen haben und wenn Sie ihn noch nie gelesen haben, mit Sicherheit ihn zu lesen. Aber ich möchte hier etwas zitieren, was sich auf das bezieht, worauf wir heute zu sprechen kommen. Und wir sagen hier, es ist richtig, dass Israel zur Zeit des Alten Testamentes Krieg führte. Dies war definitiv eine Sünde, denn Gott beabsichtigte niemals, dass Israel Krieg führen sollte. Israel kämpfte wegen seines mangelnden Glaubens an Gott und an seine Hilfe in Notzeiten. Und wir zitieren dann 2. Mose 17, Vers 7. Und auch Psalm 78, Vers 41, was wir bereits schon in der letzten Sendung gelesen haben. Gott zwingt die Menschen nicht, seine Gesetze zu befolgen. Aufgrund ihres freien Willens können sie selbstständig Entscheidungen treffen. Gott stellt jedoch eindeutig klar, dass Israel nicht kämpfen sollte. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Lesen wir in 2. Mose 14, Vers 14, die Stelle, die wir bereits auch schon letztes Mal gelesen haben. Er wollte Israel ins gelobte Land bringen, indem er Israels Feinde vertrieb. Und das wollen wir uns kurz einmal anschauen. In 2. Mose 23, 2. Mose 23 und angefangen Vers 27. 2. Mose 23, Vers 27. Das ist das, was Gott ursprünglich den Israeliten gesagt hatte. Ich will meinen Schrecken vor dir hersenden und alle Völker verzagt machen, wohin du kommst, und will geben, dass alle deine Feinde vor dir fliehen. Ich will Angst und Schrecken, eine bessere Übersetzung, Hornissen, vor dir her senden, die vor dir her vertreiben, die Hiviter, die Kanaaniter und die Hethiter. Es ging keineswegs darum, dass Israel kämpfen sollte. Gott würde es für sie tun. Der Herr wird für euch streiten, wie er sagte, wie er den Israeliten sagte, als sie aus Ägypten gekommen waren, und ihr werdet stille sein, ihr werdet euren Frieden behalten. 5. Mose 7. Eine weitere Stelle, die wir auch in diesem Artikel hier zitieren. 5. Mose 7, angefangen in Vers 17, wo wir lesen. Willst du aber in deinem Herzen sagen, diese Völker sind größer als ich, wie kann ich sie vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen. Denke daran, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat, durch große Machtproben, die du mit eigenen Augen gesehen hast, und durch Zeichen und Wunder, durch mächtige Hand, ausgerecktem Arm, womit dich der Herr, dein Gott, herausführte. So wird der Herr, dein Gott, allen Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Und dann wird der Herr, Vers 20, dein Gott, Angst und Schrecken unter sie senden, bis umgebracht sein wird, was übrig ist, und sich verbirgt vor dir. Lass dir nicht grauen vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, der große und schreckliche Gott. Er, der Herr, dein Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nacheinander. Das heißt dann weiter noch, du kannst sie nicht auf einmal vertilgen, damit sie nicht die wilden Tiere wieder dich vermehren. Aber es war Gott, der es tun wollte. Nun, Israel entschloss sich, aufgrund mangelnden Glaubens Krieg zu führen. Und Gott ließ dies zu, weil Gott zwingt uns nicht, seinen Weg zu gehen. Aber schauen wir uns weiter etwas an in Josua Kapitel 24 und Vers 12. Wie oft sind wir geneigt, Dinge in unsere eigene Hand zu nehmen und zu meinen, wir müssten etwas tun, wir müssten uns jetzt selbst da in die Bresche schlagen. Wir können nicht auf Gott vertrauen. Wir müssen selbst etwas tun. Und dann tun wir in den meisten Fällen, wenn wir so denken, das Falsche. Josua 24 und Vers 12. Wiederum sagt Gott, und ich sandte, das heißt hier Angst und Schrecken, besser Hornissen, vor euch her. Die trieben sie für euch weg, die beiden Könige der Amoriter. Und nicht dein Schwert, noch dein Bogen. Selbst nachdem sich die Israeliten dazu entschlossen hatten, zum Schwert zu greifen, sagte Gott, aber das war eigentlich an und für sich nutzlos, denn ich habe es getan, nicht ihr. Ich habe es getan, durch Angst und Schrecken, durch Hornissen. Fahren wir fort hier, in unserem Artikel zu lesen. Als sich Israel auf Gott verließ, kämpfte er für Israel an seiner Stelle und Israel kämpfte nicht im Krieg. Und da haben wir jetzt einige Stellen aufgeführt. Ich möchte ein paar Höhepunkte hier rauslesen aus 2. Chronik, Kapitel 20. 2. Chronik, Kapitel 20 und Vers 1. Das sind Paradebeispiele, wie Gott eingreift, wenn wir uns auf ihn verlassen. 2. Chronik 20, Vers 1. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres. Vers 3. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, Vers 4, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und dann lesen wir in Vers 5, dass Josaphat öffentlich wie folgt betete. Bist du nicht Gott im Himmel? Vers 6. und Herrscher über alle Königreiche der Heiden. Vers 7. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Vers 11. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum. Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Die Antwort, Vers 15. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Vers 17. Ihr werdet nicht kämpfen. Tretet nur hin und seht die Hilfe des Herrn. Dann auch in Vers 20 am Ende. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Vers 22. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Und es stellten sich die Ammoniter, Vers 23, und die Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen, und sie wurden einander zum Verderben. Und dann noch in Vers 29. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden, Vers 30, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Was war geschehen? Die Israeliten brauchten überhaupt gar nicht zu kämpfen. Die Feinde rieben sich gegenseitig auf. Das kann Gott tun. Das tat er damals. Das kann er heute tun, wenn wir das Vertrauen hätten in Gott, dass er solche Dinge für uns tun kann. Und es gibt noch eine weitere Stelle in Kapitel 32, 2. Chronik 32. Und diese Stelle sollten Sie sich auch mal in der Gesamtheit durchlesen, angefangen in Vers 1. Ich möchte jetzt nicht die Zeit dazu nehmen, alles dies durchzulesen. Nur in Vers 7. 2. Chronik 32, Vers 7. Hier kam wiederum die Botschaft von Gott. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, verzaget nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm, sagte hier der König Hiskia zu dem Volk. Mit ihm, Vers 8, ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Dann lesen wir in Vers 20, aber der König Hiskia und der Priester Jesaja oder der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, beteten gegen solche Lästerung und schrien gen Himmel, weil jetzt der König Assur von Assyrien durch seine Großen da jetzt angefangen hatte, Gott zu lästern. Und der Herr, Vers 21, schauen Sie, wie hier Gott eingreift. Hiskia und das Volk von Juda brauchten keinen Krieg zu führen gegen den König von Assyrien. Und der Herr, Vers 21, sandte einen Engel. Und der vertilgte alle Kriegsleute und Obersten und Hauptleute im Lager des Königs von Assur, dass er mit Schanden wieder in sein Land zog. Und als er in seines Gottes Haus ging, da fällten ihn dort durch das Schwert seine Söhne, die von seinem eigenen Leibe gekommen waren. Vers 22, so dass der Herr dem Hiskia und denen zu Jerusalem aus der Hand Sanheribs des Königs von Assur und aus der Hand aller anderen half und gab ihnen Ruhe ringsumher. Schauen Sie, auch hier griff Gott ein auf eine sehr unerwartete Weise. Das waren so Paradebeispiele. Nun, die geschahen natürlich in diesem Falle nach König David, aber König David hätte sich auf das besinnen können, was damals zur Zeit des Auszugs Israels aus Ägypten geschehen war. Wir fahren dann fort in unserem Artikel, auch David führte Krieg. Auch dies war ebenfalls eine Sünde. Und dann gehen wir auf einige der Dinge ein, die wir in dieser Serie nun im Detail behandeln werden. Und dann sagen wir Folgendes. Es stimmt zwar, dass Gott den Israeliten befahl, bestimmte Kriege zu führen. Wie man auch sagen könnte, hier hat Gott dem David gesagt, gehe hinunter und kämpfe gegen die Philister in Keila. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Kriege von Menschen geführt in Gottes Augen richtig waren. Israel wählte den Krieg als Mittel, so wie er später einen König forderte. Gott gab ihm einen König. Er befahl Samuel, Saul als König zu salben. Und das können Sie in 1. Samuel 8, Vers 22 nachlesen und auch in Kapitel 9, Vers 17. Doch machte er zur selben Zeit deutlich, dass der Wunsch nach einem König ebenfalls eine Sünde war. Und das ist wichtig zu begreifen. Der Wunsch, einen König zu haben, dieser Wunsch, den die Israeliten hatten, die wollten sein wie alle anderen auch, war eine Sünde. Und gleichwohl hat Gott gesagt, okay, zu Samuel, salbe einen König, diesen König Saul, denn sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Und Gott ließ ihnen ihren Willen. Aber er zeigte auch deutlich, was für schreckliche Konsequenzen es haben würde für das Volk. Schauen wir uns das einmal an. In 1. Samuel Kapitel 8. Denn jetzt begriff das Volk, dass es gesündigt hatte. 1. Samuel Kapitel 8 und lesen wir in Vers 7. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Vers 19. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen nein, sondern ein König soll über uns sein. Vers 20. Dass auch wir seien wie die Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Schauen Sie, unsere Kriege führe. Darum ging es ihm. Kapitel 10. Und lesen wir Vers 19, wo es heißt, ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat und habt gesprochen, nein, setze vielmehr einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften und so weiter und so fort. Und jetzt lesen wir Kapitel 12 und lesen wir in Vers 13, 1. Samuel 12 und Vers 13. Nun, da ist euer König, den ihr erwählt habt, erbeten habt, siehe, der Herr hat euch einen König über euch gesetzt. Also hat es Gott gleichwohl getan. Er hat also das akzeptiert, was die wollten. Die wollten in Sünde leben, die wollten diese Sünde begehen. Okay, sagte Gott, dann fahren wir damit mal fort. Vers 19. Jetzt heißt es auf einmal, die sprachen jetzt zu Samuel, bitte für deine Knechte, den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Jetzt verstanden sie es. Jetzt verstanden sie es. Aber jetzt war mittlerweile eine Kausalkette in Gang gesetzt worden. Schauen Sie hier auch wiederum das Prinzip. Gott gibt uns die freie Wahl, ob wir sündigen wollen oder nicht. Aber er muss gleichwohl seinen Plan erfüllen, den er hat. Wir lesen auch, dass die Ehescheidung im Alten Testament wegen der Herzenshärte der Menschen von Gott teilweise geduldet wurde. Und Gott befahl Mose, Scheidebriefe auszustellen, sagen wir hier. Dennoch war es nie Gottes Absicht, dass sich Menschen scheiden lassen. Es sei denn, aufgrund von biblischen Gründen. Weil Gott dem Abraham, das ist jetzt wichtig, bedingungslos versprochen hatte, seine Nachkommen in das gelobte Land zu führen. Denken Sie daran, wie Abraham sogar dem geboten, es war eine Prüfung lediglich, gefolgt war, Isaak zu opfern. Gott hat natürlich eingegriffen, hat gesagt, nun weiß ich, dass du mich über alles liebst und jetzt will ich diesen Bund mit dir schließen und zwar unabhängig von dem, was geschehen wird. Du hast jetzt dieses bedingungslose Versprechen von mir erhalten, dass deine Nachkommen ins gelobte Land kommen werden. Gott musste diesen Plan erfüllen. Auch wenn die jetzt sündigen wollten, Gott musste diesen Plan erfüllen, hatte sein Wort dem Abraham gegeben. Und so sagen wir hier, so bestimmte er die einzelnen Schlachten sowie den Ausgang der Kriege, die Israel generell führen wollte. Und das Gleiche trifft jetzt auf David zu mit den Philistern und mit Keila. Denn Gott wollte in diesem Augenblick, dass die Schlacht zugunsten von David ausging. Mit anderen Worten, dass die Philister geschlagen werden würden. Nun, wenn David den Krieg nicht geführt hätte, hätte es Gott auf andere Weise sicherlich getan. Aber für David war das gar keine Frage. Allgemeinkrieg zu führen, das kam gar nicht in seinen Sinn. Das war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt lesen wir aber weiter, wie es in 1. Samuel 24 geht, denn obwohl David in keinster Weise begriffen hatte, dass es falsch war, Krieg zu führen, auch noch nicht einmal begriffen hatte, dass aufgrund seines Krieges keinerlei Dankbarkeit der Leute von Keila gegenüber bestand, die wollten ihn nach wie vor ausliefern, da lesen wir aber etwas, was jetzt im Hinblick auf Saul geschah. Und zwar in 1. Samuel 24, angefangen mit Vers 1. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Und als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, da wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. Nun ja, das ist eine sehr dezente Beschreibung über die Tatsache, dass er jetzt hier sein Geschäft verrichtete. Eine andere dezente Beschreibung. Und David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Und da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, wie dir gefällt. Und David stand auf, hat so ein bisschen zugehört zu dem, was die Männer ihm jetzt sagten, und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz. Jetzt hatte er Gewissensbisse, dass er überhaupt den Rock von dem König angetastet hatte. Danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte. Und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Er war zum König gesalbt worden. Nun, David war es auch später. Aber er hatte sein Amt noch nicht angetreten. Und solange wie König Saul in seinem Amt war, hat David in keinster Weise gegen ihn rebelliert und versucht, dieses Amt auf gewaltsame Weise an sich zu nehmen. Er wartete auf den Zeitpunkt, bis Gott ihm das Amt geben würde. Und so lesen wir weiter, als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, oder vielmehr Vers 8 zunächst einmal, als David, der wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sich nicht an Saul vergreifen. Und als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, da machte sich auch David auf, Vers 9, ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Saul sah sich um. Und David neigte sein Angesicht zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Männer, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass sich der Herr in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Nun, das war eine Prüfung jetzt für David. Gott hatte in der Tat diese Situation herbeigeführt. Er wollte jetzt sehen, wie David reagieren würde. Würde David sich jetzt an Saul vergreifen? Oder würde er das Vertrauen in Gott haben, dass Gott diese Dinge lenken und leiten würde? Aber ich habe dich verschont, sagt David, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Herr, siehe doch hier den Zipfel, oder mein Vater, siehe doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sehe, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Er hätte sich an ihm versündigt, wenn er ihn getötet hätte. Aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir, und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Schauen Sie auch hier wiederum. Das hatte David erkannt. Wenn er jetzt Saul getötet hätte, dann hätte er Böses mit Bösem vergolten. Und er sagt, nein, das würde ich nicht tun. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und siehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Vers 17. Und als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, da sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Nun, David war ja nun sein Schwiegersohn, er hatte ja seine Tochter, die Michal, dem David gegeben. Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu Saul, David, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, sagt Saul hier, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul, und er zog Saul heim. Und David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Schauen Sie, David hätte Saul töten können. Und viele Menschen hätten ihn höchstwahrscheinlich dazu auch beglückt und gesagt, du hast das Richtige getan. Und viele würden das heute in vergleichbaren Situationen auch sagen. Aber David verstand zumindest etwas hier. Er verstand, dass er sich nicht an König Saul vergreifen durfte. Und dass dies eine Prüfung war von Gott. Und David hat sich jetzt hier in diesem Augenblick als ein Friedensstifter erwiesen. Im Hinblick auf seinen Schwiegervater Saul. Und interessanterweise sehen wir hier eine Änderung in Saul. Nachdem dies geschehen war, nachdem Saul erkannt hatte, der David, der will mir nichts Böses, was wird hier in Sprüche Kapitel 16 gesagt? Sprüche Kapitel 16 und Vers 7. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Haben Sie Feinde in Ihrem Leben? Gefallen Ihre Wege Gott? Wenn ja, wird es dazu kommen, dass sogar Ihre Feinde mit Ihnen Frieden machen. Das bedeutet nicht, dass Sie unbedingt jetzt Ihre großartigsten Freunde werden, aber es wird zunächst eine friedvolle Situation erfolgen. Und das muss nicht immer sofort der Fall sein. Manchmal prüft uns Gott auch in der Hinsicht, ob wir willens sind, für Gerechtigkeit und Wahrheit einzutreten, auch wenn dies negative Konsequenzen hat. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Prinzip. Es ist dies ein Prinzip. 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 11. Wenn Sie viele Feindschaft haben in Ihrem Leben mit anderen und vielfach nicht unbedingt, weil Sie jetzt unbedingt Gerechtes tun oder sagen, dann sollten Sie sich die Frage stellen, gefallen Ihre Wege Gott? Oder tun Sie etwas in Ihrem Leben, denken Sie vielleicht falsch in Ihrem Leben, sodass diese Konsequenz, von der wir gerade gelesen haben, nicht eintritt bei Ihnen? 1. Petrus 3 und Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen, wie das David tat, und tue Gutes, wie das David tat. Er suche Frieden und jage ihm nach. Das ist etwas, was hier Petrus sagt. Wenn man das tut, dann wird man in Gottes Augen wohlgefällig leben. Jage dem Frieden nach. Nicht einfach passiv da so rumsitzen, sondern aktiv etwas tun. Wir lesen auch in Römer Kapitel 14 und in Vers 19. Römer 14 und Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Anklagen, Verleumdungen, falsche Dinge zu sagen, mitzuteilen, dient nicht dem Frieden, dient nicht der Erbauung untereinander. Und dann wundert man sich vielleicht, warum man Chaos hat, Drama hat in seinem Leben. Machen Sie nicht andere für Ihr Drama verantwortlich. Denken Sie über sich selbst nach. Römer Kapitel 12 und Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist wichtig zu begreifen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Denn das war nicht unbedingt das, was David in seinem Leben anwandte. Er tat es im Hinblick auf Saul. Aber wie wir gleich sehen werden, er tat es nicht unbedingt im Hinblick auf andere. Aber es geht darum, dass Paulus sagt, soweit wie es an euch liegt, haltet Frieden mit allen Menschen. Nun, sie können nicht Krieg führen und gleichwohl meinen, sie würden damit Frieden mit allen Menschen halten. Das ist ein Paradox. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber wenn man es tut, was ist die Konsequenz? 2. Korinther, Kapitel 13 und Vers 11. 2. Korinther 13 und Vers 11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen. Einige wollen sich nicht mahnen lassen, schon gar nicht von der Predigerschaft. Sie wollen sich nicht zurechtbringen lassen, die wissen ja alles besser. Die haben das ja alles schon längst kapiert. Die haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die brauchen ja niemanden, der sie ermahnt, der sie zurechtbringen will. Man will ja das gar nicht hören. Aber das ist nicht das, was hier Paulus sagt. Er fährt sogar fort. Haltet Frieden. Und so, wenn ihr Frieden haltet, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wenn ihr aber die Liebe Gottes in eurem Leben nicht reflektiert. Wenn ihr den Frieden Gottes in eurem Leben nicht reflektiert, anderen gegenüber, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens eben nicht mit euch sein. Das ist das, was hier Paulus sagt. Kehren wir zu Jakobus zurück. Jakobus Kapitel 3. Und lesen wir Vers 18. Jakobus 3 und Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Stiften Sie Frieden? Sind Sie ein Friedensstifter? Oder sind Sie jemand, der gerne Kriege führt, auch mit Worten möglicherweise? Nun, Jakobus reflektiert, was Christus in Matthäus 5 gesagt hat. Matthäus Kapitel 5 und Vers 9, denn die Frucht der Gerechtigkeit und des Friedens wird für die gesät, die Frieden stiften, aber noch viel mehr wird gesät für die, die Frieden stiften. Matthäus Kapitel 5 und Vers 9. Wo wir lesen. Selig sind, gesegnet sind, von Gott einem besonderen Segen entgegengehend, sagen wir mal. Selig sind die Friedfertigen, aber andere Übersetzungen haben hier richtiger, sind die, die Frieden stiften. Die gleiche Ausdrucksweise, die Jakobus gebraucht, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Warum werden sie Gottes Kinder heißen? Nun, weil Gott ein Friedensstifter ist und weil Christus, der Friedefürst, kommen wird, Frieden auf Erden zu bringen. Und wir werden unter Christus herrschen, als Friedensstifter, als Gottes Kinder. Wir werden den Charakter haben, den Gott hat. Und Gott kann nicht sündigen. Und Gott ist ein Friedensstifter. Und weil Gott nicht sündigen will, kann er nicht sündigen. Und wenn wir Gott sind, dann werden auch wir den absoluten Willen haben, nicht mehr zu sündigen. Und dann können wir auch nicht mehr sündigen. Das ist auch die Garantie dafür, dass wir immer unter Gott loyal sein werden. Wenn wir Gottwesen sein werden, dann haben wir einen vollendeten Charakter, der nicht sündigen will und von daher auch nicht sündigen kann. Aber wenn wir nun zu 1. Samuel zurückkehren, dann finden wir eine interessante Geschichte im Leben Davids, woran man erkennen kann, dass David zwar im Hinblick auf Saul etwas Richtiges tat, aber das nicht allgemein verstand. Und es brauchte noch sehr viele, viele Jahre für David, um es begreifen zu können, um es vollends begreifen zu können. Aber zunächst einmal lesen wir in 1. Samuel 25, Vers 1, dass Samuel starb. Samuel, der Prophet, er starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. Und dann lesen wir jetzt weiter eine sehr interessante Stelle, beginnend wiederum zu Ende des Verses 1 und dann weiter. Und David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel. Und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe, 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Und der Mann hieß Nabal. Seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand. Sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Nun, das ist interessant, Kaleb. Schauen Sie, Kaleb und Josua, das waren die beiden, die ins gelobte Land gingen mit den anderen Spionen, um das Land auszukundschaften. Aber sie waren die einzigen, die einen richtigen Vortrag brachten, einen richtigen Bericht über das gelobte Land. Und so waren es Josua und Kaleb und ihre Nachkommen, die ins gelobte Land kamen. Aber die Gerechtigkeit von Kaleb, weil Gott sagte, in Kaleb, da ist ein anderer Geist als in den anderen dort, diese Gerechtigkeit wurde nicht auf seine Nachfahren transportiert, sagen wir einmal. Und hier haben wir einen von Kaleb, einen boshaften, rohen und ungerechten und gottlosen Menschen, diesen Nabal. Und so lesen wir in Vers 4, und als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, da sandte er 10 seiner Leute aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel, und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen. Und sprecht zu meinem Bruder, Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschuhe hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen, wir haben ihnen nichts zuleide getan, sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frage deine Leute danach, sie werden es dir sagen. Und lass meine Leute Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtage gekommen. Gib deinen Knechten, deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und Vers 9, als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, da antwortete Nabal den Knechten Davids, ja, wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Und da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm zurückkamen, da sagten sie ihm das alles. Nun achten wir auf Davids Reaktion. Also ihm wird hier Böses gegeben durch diesen Nabal. Reagierte er jetzt so, wie er gegenüber Saul reagiert hatte, dass er Gutes tat, obwohl ihm Böses widerfuhr? Vers 13. Und da sprach David zu seinen Männern, gürte sich an jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sich sein Schwert um, und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und etwa 400 Mann zogen ihm nach, aber 200 blieben bei dem Tross. Er war jetzt willens, dem Nabal mehr oder weniger den Kopf abzuhauen. Er wollte Nabal und das gesamte Haus von Nabal, wie wir sehen werden, alles, was männlich war, ausmerzen. Das war seine Reaktion. Sehr impulsiv, sehr emotional. Jetzt lesen wir weiter über Nabals Frau. Aber der Abigail, Nabals Frau, sagte es einer von den Leuten und sprach, siehe, David hat Boten gesandt aus der Wüste, unseren Herrn zu grüßen, aber er hat sie angeschrien. Aber die Männer sind uns doch sehr nützlich gewesen, haben uns nichts zuleide getan. Wir haben nichts vermisst, solange wir mit ihnen umherzogen, wenn wir auf dem Felde waren, sondern sie sind wie Mauern um uns gewesen, Tag und Nacht, solange wir die Schafe in ihrer Nähe gehütet haben. Vers 17. So bedenke nun und siehe zu, was du tust, denn es ist gewiss ein Unheil beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Er aber ist ein heilloser Mensch, dem niemand etwas zu sagen wagt. Hier wiederum auch ein Tyrann im eigenen Haus, ein nichtsnutziger Bursche, der von sich sehr eingenommen war scheinbar, der sich nichts sagen ließ, der nicht so handelte, wie Paulus sprach, dass man sich etwas sagen lässt, dass man sich ermahnen lässt, sondern der wollte nichts hören. Ein Tor, ein Nichtsnutz, könnte man sagen. Aber schauen wir uns jetzt an, wie Abigail reagierte. Vers 18. Und da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Rostkorn oder Röstkorn und 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles auf Esel. Achten Sie, lud alles auf Esel. Und sprach zu ihren Leuten, geht vor mir her, siehe, ich will sogleich hinter euch herkommen. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. Nun, wir lesen in der Bibel, und auch das ist wichtig zu begreifen, dass in einer guten Ehe sich die Frau dem Mann unterordnen soll, solange wie der Mann nichts von ihr verlangt oder nichts tut, was dem Willen Gottes im Geist oder im Buchstaben widerspricht. Hier die Abigail, die verstand, der Nabal, der bringt uns alle ins Verderben. Ich muss etwas tun. Sie wusste, wenn sie dem Nabal das jetzt gesagt hätte, der hätte sie nicht gehen lassen. Sie war eine Frau von Verstand. Sie tat das Richtige hier in Gottes Augen. Sie sagte dem nichts davon. Sie nahm die Sache in die eigene Hand, um Unheil abzuwenden vom Haus. Es heißt hier, sie sagte ihm nichts davon. Und dann heißt es hier weiter in Vers 20. Und als sie auf dem Esel, wiederum, als sie auf dem Esel ritt und hinabzog im Schutze des Berges, siehe, da kam David mit seinen Männern ihr entgegen, sodass sie auf sie stieß. David aber hatte gedacht, Vers 21, nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, sodass nichts vermisst wurde von allem, was er tat. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. Das war Davids Wille, der wollte die alle ausmerzen. Es heißt hier so schön in der deutschen Übersetzung, wenn ich einen übrig lasse, der männlich ist, das ist eine schöne Umschreibung, aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Im Hebräischen sagt nämlich David sehr viel mehr, sehr viel Vulgäres hier. Wörtlich heißt es, wenn ich einen übrig lasse, der gegen die Wand pisst. Das sind nicht meine Worte, das ist das Hebräische. Und wie gesagt, es bezieht sich hier auf jemanden, der männlich ist. Aber der David, er war so aufgebracht über diese Situation. Vers 23. Als nun Abigail David sah, da stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach: Ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Achten Sie darauf, sie sagt, auf mich falle die Schuld. Sie hatte gar nichts damit zu tun, sie war schuldlos. Aber sie will die Schuld auf sich nehmen. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, Vers 25, rege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen, denn wie sein Name, so ist er heißt Tor. Und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Gegenüber Saul wollte er es nicht tun, gegenüber Nabal wollte er es tun. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner Magd die Anmaßung. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst die Kriege des Herrn. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er, Gott, fortschleudern mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergossen und dir selber geholfen hast. Wieso unschuldiges Blut? Nun, er wollte ja nicht nur den Nabal umbringen, sondern die gesamten Knechte auch, die ja unschuldig waren an dem, was dieser Tor Nabal tun wollte und wie er gelebt hatte. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. Und da sprach David zu Abigail: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat. Also David verstand, Gott hatte die Magd, also die Frau von diesem Nabal, zu ihm gesandt. Und gesegnet sei deine Klugheit, Vers 33, und gesegnet seiest du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten. Er erkannte das jetzt. In Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der mich davor bewahrt hat, Übel an dir zu tun. Denn es wäre ja auch das gesamte Haus von Nabal gewesen, das er zerstören wollte. Wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht einer, der männlich ist, der gegen die Wand pisst, übrig geblieben. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Ziehe mit Frieden hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Antlitz wieder erhoben. Und als aber Abigail, Vers 36, zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet, in seinem Hause wie eines Königs Mahl, und sein Herz war guter Dinge, und er war sehr betrunken. Und sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Also sie hatte auch da erkannt, das war jetzt nicht der Augenblick, mit dem Saufkopf Nabal da großartig zu sprechen. Wer weiß, wie der reagiert hätte. Vers 37, als er aber, es ist Morgen geworden, und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, da sagte ihm seine Frau alles. Und da erstarb sein Herz in seinem Leibe, und er ward wie ein Stein. Und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Schauen Sie, David reagiert freundlich auf Abigail, die ihm sehr freundlich entgegenkam, auch sehr diplomatisch mit ihm da gesprochen hat. Und die Erkenntnis kam jetzt bei David: Okay, ich brauche es nicht tun. Gott wird das schon richten. Und hier richtet es Gott. Das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen, wenn wir in solchen Situationen stecken, wie auch David hier, wo er wirklich etwas Gutes getan hat, wird mit Bösem vergolten. Wir müssen uns nicht rächen. Wir müssen die Dinge nicht in die Hand nehmen. Überlassen wir es Gott. Und Gott wird dann schon es so tun, wie er es für richtig hält. Vers 39. Als David hörte, dass Nabal tot war, da sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerächt hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und ließ Abigail sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle. Und als die Knechte David zu Abigail nach Karmel kamen, da redeten sie mit ihr und sprachen, David hat uns zu dir gesandt, dass er dich zur Frau nehme. Und sie stand auf und fiel nieder auf ihr Angesicht zur Erde und sprach, siehe, deine Magd ist bereit, den Knechten meines Herrn zu dienen und ihre Füße zu waschen. Dienen, Füße waschen. Und Abigail machte sich eilends auf und setzte sich auf einen Esel. Und ihre 5 Mägde gingen hinter ihr her. Und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Auch hatte David Ahinoam von Jezreel zur Frau genommen, und sie wurden beide seine Frauen. Und Saul aber hatte seine Tochter Michal, Davids Frau, Palti, dem Sohn des Laish, aus Galim gegeben. Nun, einiges ist hierzu zu sagen, zu dieser Episode. Zunächst einmal viel Weiberei. Es wird hier gesagt, dass der David mehr als eine Frau hatte. Wir werden weiterlesen in der Zukunft, dass David weitaus mehr hatte, weitaus mehr Frauen als nur diese beiden. Und das war etwas, was in Gottes Augen keineswegs richtig war. Und das war auch etwas, was David tat, weil das so gang und gäbe war. Man hatte eben mehrere Frauen. Polygamie. Aber es war nicht etwas, was Gott in diesem Sinne gewollt hatte. Er hat Adam und Eva erschaffen. Die 2 sollen ein Fleisch sein, nicht die 3, 4, 5, 6, 7, 10, was immer. Und Gott hatte auch die Könige ganz besonders davor gewarnt, sich mehrere Frauen zu nehmen, viele Frauen zu nehmen. 5. Mose 17. 5. Mose 17 und Vers 17. Aber weil man eben in einer Umgebung groß wurde, wo das so akzeptiert wurde, hinterfragte man diese Dinge gar nicht. Aber in 5. Mose 17 und Vers 17, da lesen wir, er soll auch nicht viele Frauen nehmen. Dass ein Herz nicht abgewandt werde, soll sich auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Seht ihr, Salomo, der hatte alle diese Dinge nicht beherzigt. Da nahmen sich auch viele ausländische Frauen, die wandten dann sein Herz ab von Gott. Und war natürlich der reichste König seiner Zeit damals. Aber das ist nicht etwas, was Gott wollte. Aber sie machten halt die Entscheidung, das so zu tun. Aber interessant ist auch hier, wir werden noch auf Polygamie eingehen, im Laufe der Serie dieser Predigten. Aber interessant ist auch hier, dass Abigail in diesem Augenblick, wie es hier beschrieben würde, ein Typus war für Christus, interessanterweise. Denn man kann sich noch einmal diese Dinge anschauen, was über sie hier berichtet wird. Zunächst einmal bringt sie David dazu, vom Schwert zu lassen. Wie auch Christus seine Jünger daran hinderte, diesem einen Fall da in Lukas Kapitel 9, angefangen in Vers 54, Feuer vom Himmel abzuholen, um die Samariter zu vernichten. Er sagte, ihr wisst ja nicht, wessen Geistes ihr seid. Ich bin nicht gekommen, zu zerstören und zu vernichten, sondern zu helfen, zu heilen. Aber nicht nur das. Denken wir daran. Abigail ritt auf einem Esel. Sie nahm die Schuld auf sich, obwohl sie unschuldig war. Sie gibt Segensgaben. Sie wird von Gott gesandt zu David. Eine Heirat findet statt zwischen David und Abigail. Abigail wäscht die Füße der Knechte, wie wir gelesen haben. Und sie kommt mit 5 Mägden zu David. Denken wir an die 10 Jungfrauen. 5 waren klug, 5 waren töricht. Und wir lesen auch etwas über Abigails Sohn. Einer wird nur erwähnt, er wird Kilab genannt, aber auch Daniel. Sie können das nachher nachlesen in 2. Samuel Kapitel 3 und Vers 3, wo er mit Kilab beschrieben wird, aber dann in 1. Chronik Kapitel 3 und Vers 1 wird sein Name auch mit Daniel angegeben. Daniel heißt, Gott ist Richter. Schauen Sie, alle diese Charakteristika von Christus werden hier im Hinblick auf Abigail angewandt. Wir sehen also deutlich, wie hier Gott die Abigail sandte, um David von Schlimmem abzuhalten. Sehr interessante Analogie. Aber nun lesen wir eine weitere Episode noch aus Davids Leben. In 1. Samuel Kapitel 26. Die Leute von Ziph, Vers 1, kamen zu Saul nach Gibeah und sprachen, David hat sich verborgen auf dem Hügel Hachilah, der Jeschimon gegenüberliegt. Und da machte sich Saul auf und zog hinab zur Wüste Ziff und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Ziff zu suchen. Warum? Nun, um ihn gefangen zu nehmen, um ihn zu töten, offensichtlich. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachilah, der Jeschimon gegenüberliegt, am Wege. Und David aber hielt sich in der Wüste auf, und als er merkte, dass Saul ihm nachkam in die Wüste, da sandte er Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul gewiss gekommen sei. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hielt, und sah die Stätte, wo Saul lag mit seinem Feldhauptmann Abner, dem Sohn Ners. Und Saul aber lag im innersten Lagerring, und das Kriegsvolk um ihn her. Vers 6. Und da hob David an und sprach zu Ahimelech, dem Hittiter, und zu Abishai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? Und Abishai sprach, ich will mit dir hinab. Und so kam David mit Abishai in der Nacht zum Lager. Und siehe, Saul lag und schlief im innersten Lagerring, und sein Spieß, das war der Spieß, mit dem er wiederholt versucht hatte, David zu töten, und sein Spieß steckte in der Erde zu seinen Häupten. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Und da sprach Abishai zu David, Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben, so will ich nun mit seinem Speer ihn an den Boden spießen, mit einem Mal, dass es keines zweiten mehr bedarf. Ähnlich wie damals in der Höhle. Wollten jetzt wieder hier, in diesem Falle, der Abishai, das Leben von Saul nehmen. Und was sagt er? Gott hat deinen Feind in deine Hand gegeben. Und David aber sprach zu Abishai, Vers 9, tue ihm nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Und weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, der Herr wird ihn schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Von mir lasse der Herr fern sein, dass ich meine Hand sollte an den Gesalbten des Herrn legen. Nimm nun den Spieß zu seinen Häupten und den Wasserkrug und lass uns gehen. Und so nahm David den Spieß und den Wasserkrug zu Häupten Sauls und sie gingen weg. Und es war niemand, der es sah oder merkte oder der erwachte, sondern sie schliefen alle, denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn auf sie gefallen. Warum wird es hier betont? Es war dies wiederum eine Prüfung, die Gott gebracht hatte. Nicht nur, dass ein tiefer Schlaf vom Herrn über Saul gefallen war, sondern über alle. David hätte sehr leicht, ohne irgendwelche Gefahr, den Saul töten können. Es war dies eine Prüfung. David wollte sehen, oder vielmehr Gott wollte sehen, wie David hier reagieren würde. Er hatte die Prüfung mit Nabal so ungefähr bestanden, aber nur deshalb, weil die Abigail ihn dazu ermuntert hatte, sich nicht zu rächen. Aber jetzt wollte Gott sehen, wie sieht es jetzt aus? Wird er nach wie vor diesen Weg des Friedens gehen, zumindest was Saul anbelangt? Oder würde er jetzt vielleicht meinen, okay, nun genug ist genug, jetzt hat Gott mich zum zweiten Mal dahin gebracht, dass ich hier den Saul töten kann, jetzt wollen wir es mal tun. Eine Prüfung, ein Test von Gott. Auch Gott ist manchmal in unserem Leben da, uns zu prüfen. Und vielleicht haben wir einmal einen Test bestanden, aber dann wird noch einmal ein Test gebracht. Denn Gott will sehen, wie beständig wir sind in unserer Lebensführung. Lesen wir weiter, Vers 13. Als nun David auf die andere Seite hinübergekommen war, da stellte er sich auf den Gipfel des Berges von Ferne, sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief zum Kriegsvolk und zu Abner, dem Sohn Ners, und sprach, antwortest du nicht, Abner? Und Abner antwortete, wer bist du, dass du so schreist zum König hin? Und jetzt konfrontiert der David den Abner und sagt, du hast also nicht aufgepasst auf deinen Herrn. Und dann erkannte Saul, lesen wir jetzt in Vers 17, die Stimme Davids und sprach, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und David sprach, es ist meine Stimme, mein Herr und König. Und sprach weiter, warum verfolgt denn mein Herr seinen Knecht? Was habe ich getan? Was ist Böses in meiner Hand? Vers 19, so höre doch nun, mein Herr, der König, die Worte seines Knechtes. Reizt dich der Herr gegen mich? So lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Tun's aber Menschen, so seien sie verflucht vor dem Herrn, weil sie mich heute verstoßen und nicht an dem Erbteil des Herrn teilhaben lassen und sprechen, geh hin, diene anderen Göttern. So fließe nur mein Blut nicht auf die Erde, fern vom Angesicht des Herrn. Denn der König von Israel ist ja ausgezogen, zu suchen einen einzelnen Floh, wie man einen Rebhuhn jagt auf den Bergen. So ungefähr das hatte er ja bereits vorher dem Saul gesagt. Aber jetzt achten Sie auf die Änderung von Saul, die Gesinnesänderung im Hinblick auf seine Reaktion zu David. Und Saul sprach, ich habe gesündigt. So hatte er es vorher noch nicht gesagt. Komm wieder, mein Sohn David, ich will dir hinfort nichts Böses mehr tun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen. Siehe, ich habe töricht und sehr unrecht getan. Und David antwortete, siehe, hier ist der Spieß des Königs. Es komme einer von den jungen Leuten herüber und hole ihn. Sieh, der David nimmt jetzt nicht den Spieß, um damit Saul zu töten. Er zeigt das dem Saul ganz eindeutig. Ich habe da einen Spieß, ich hätte dich töten können, habe es nicht getan. Und der Herr, Vers 23, aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wertgeachtet gewesen ist, so werde mein Leben wertgeachtet in den Augen des Herrn, und er errette mich aus aller Not. Und Saul sprach zu David, Vers 27, gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst ausführen und vollenden. Und David zog seine Straße, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort. Aber es gibt noch eine weitere Bemerkung zu dieser interessanten Stelle, wo also jetzt Saul davon ablässt, David zu verfolgen. Und wie wir jetzt sehen werden, in einer weiteren Stelle in 1. Samuel 27 und in Vers 4, würde jetzt Saul den David nicht mehr weiter verfolgen. 1. Samuel 27, Vers 4. Als aber Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, der David, der traute dem Frieden nicht so recht, er wollte nicht zurückgehen zu dem Hof des Königs. Das hat er keineswegs getan. Aber es gab jetzt keinerlei Krieg mehr zwischen den beiden. Denn als Saul angesagt wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Und damit hatte diese Episode auch ein Ende. Es würde keinerlei weiteren Kämpfe oder Kriege stattfinden zwischen Saul und David. Ich meine, Kriege in dem Sinne haben sowieso keine stattgefunden. Aber Saul würde nicht mehr ausgehen, um David zu suchen. Alles dies, weil David zweimal dem Saul gegenüber gezeigt hatte, er würde nicht seine Hand gegenüber dem Gesalbten erheben. Er würde nicht den Spieß nehmen und damit den Saul töten. Obwohl, menschlich gesehen, könnte man sagen, David die absolute Berechtigung gehabt hätte, es zu tun. Aber er sah es eben anders. Er sah es mit göttlichen Augen. Und so hat Gott wiederum den David geprüft. Und David hat insoweit die Prüfung bestanden. Aber, wie wir in der nächsten Predigt sehen werden, war es leider so, dass er aber den Gesamtzusammenhang keineswegs sah. Und Gott würde nach wie vor gewisse Dinge in Davids Leben bewirken müssen, bis er schließlich dahin gelangen würde, um zu erkennen, warum Krieg falsch ist. Krieg absolut gesehen. Nicht nur in einzelnen Beziehungen, nicht nur einzelnen Menschen gegenüber, nicht in einzelnen Fällen, sondern absolut. Das war ein langer Prozess. Und auch wir haben manchmal einen langen Prozess durchzufechten, bis es endlich einmal klickt bei uns, dass wir auch begreifen, nun, diese Dinge sind ja falsch. Einige haben nach wie vor große Probleme mit falschen Angewohnheiten, sehen die möglicherweise gar nicht oder sehen sie nicht als so gravierend an. Aber wenn Gott sie in ihrem Reich haben will und wenn sie berufen sind, dann will er sie in seinem Reich haben. Dann wird er in ihrem Leben es dazu bringen, dass sie endlich einmal kapieren, wo sie sich ändern müssen. Und wenn er diese Erkenntnis ihnen gibt, dann erwartet er auch, dass sie darauf reagieren. Schauen Sie, einige haben große Probleme mit dem Sabbat. Die sagen, ja, wie kann ich den Sabbat halten in dieser Situation, in dieser Gesellschaft, als es auf Sonntag ausgerichtet. Wenn Gott ihnen die Augen öffnet und ihnen die Erkenntnis gibt, dass sie den Sabbat halten müssen, und wenn sie das wirklich begreifen und sich dann weigern, es zu tun, dann wird Gott sich von ihnen zurückziehen letztendlich. Das ist eine Lektion, die wir immer und immer wieder gelehrt haben und gelernt haben und gelehrt bekommen haben. Und dann wird es dazu kommen, dass sie alles das, was sie einmal begriffen haben, dann auch aufgeben. Dann wird alles von ihnen weggenommen werden mit der Zeit, was sie einmal erkannt haben. Und auch das haben wir in vielen gesehen, die sich abgewandt haben von Gottes Geboten. Eins nach dem anderen, bis dann nichts mehr an Erkenntnis da war. Schauen Sie, so hat David nie gehandelt. Wenn er wirklich etwas begriffen hat, dann hat er sich auch danach gerichtet. Nun, mit dem Krieg, das war etwas, was er noch nicht so begriff. Und so würde Gott in seinem Leben arbeiten müssen, um ihm dies zu zeigen. Denn er würde unter dem Friedefürst Jesus Christus auf Erden herrschen, im Millennium, im großen weißen Throngericht, zur Zeit des Friedens. Er würde erkennen müssen, dass Krieg keine Lösung ist für die Menschheit. Und so werden wir uns in der nächsten Woche weiter mit dem Leben Davids beschäftigen und mit vielen Missverständnissen, die wir alle vielleicht noch über David haben mögen, nicht begreifend, was eigentlich im Leben Davids vor sich ging und warum dies alles für uns niedergeschrieben wurde und was Gott uns sagen will im Hinblick auf David, seinen Freund, einen Mann nach seinem Herzen. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.